Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier hier mit Nadine und mit mir Stefan. Hallo.
Hallo Stefan. Jetzt war ich darauf vorbereitet zu sagen und mit Stefan, aber war zu schnell.
Ja, tut mir leid. Ich bin auch, ich merke noch, heute bin ich ein bisschen vermüdet und verschlafen noch. Das ist, glaube ich, gerade die erste Person, mit der ich heute rede. Bist du, Nadine? Hallo.
Schön. Hallo.
Ich bin noch gar nicht warm gesprochen für unsere Zuhörenden da draußen. Es ist gerade 13 Uhr. Ich habe ein bisschen länger schlafen können. Das war ganz schön. Aber hier war da niemand in der Wohnung. Und deswegen habe ich bisher mit niemandem geredet. Und das ist ein bisschen, ich weiß nicht, also kennst du das dann auch, wenn du dann morgens aufstehst? Also es ist jetzt ja schon ein bisschen dann später. Aber dann irgendwie erstmal ein bisschen Zeit natürlich auch brauchst und dann, wenn du dann mit jemandem redest, hast du erstmal so, okay, wie redet man denn?
Das habe ich, glaube ich, nicht. Nee, okay. Tut mir leid.
Aber ich bin auch ein Mensch, der braucht immer ein bisschen Zeit zum Wachwerden und ich bin guter Dinge, dass das jetzt in den nächsten 10 Minuten auf jeden Fall soweit sein wird, dass ich dann auch wach bin.
Ja gut, also dann nutze ich jetzt mal die ersten 10 Minuten und gebe dir ein bisschen Raum, dich zu sammeln und erzähl mal kurz was. ihr kennt ja Steady, da haben wir ja schon das ein oder andere Mal was zu erzählt und da gibt es auch Geschenkmitgliedschaften, also falls ihr euch mal bei uns so ein bisschen reinhören wollt bei unseren Sonderfolgen oder falls ihr einen Hogwarts-Brief haben möchtet oder so, könnt ihr euch eine Steady-Mitgliedschaft wünschen oder sie auch an jemanden verschenken, wenn ihr wisst, dass diese Person da Bock drauf hat. Steady, glaube ich, an sich brauche ich jetzt nicht großartig erklären. Der Link ist natürlich in unseren Shownotes. Da findet ihr dann sofort hin. Und vielleicht erwartet euch ja ein kleiner Hogwarts-Brief unterm Baum. Das wäre doch schön.
Das stimmt. Außerdem gibt es ja immer noch heute bis zum 3.12.2023 die Möglichkeit, bei unserem Spreadshirt-Shop 15% zu sparen und zusätzlich noch den Gratisversand abzustauben. Also wenn ihr da auch vielleicht anderen Leuten eine Freude machen wollt oder euch selbst, ist vielleicht jetzt hier auch eine gute Gelegenheit dafür. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon mit unserer normalen Folge 6.16, meine ich, starten.
Ja, hast du gesagt,
Frostige Weihnachten.
Hast du gesagt, dass das nur noch bis zum 3.12. möglich ist?
Ja.
Ah, okay.
Ich glaube schon.
Habe ich überhört. Es tut mir leid. Ja, dann habt ihr es jetzt zweimal gehört. Ist doch auch gut. Ja, und jetzt starten wir in sehr frostige Weihnachten sogar.
Mhm.
Ja, es ist ein Weihnachtskapitel. Das finde ich auch schön.
Ja.
Aber es ist auch in Teilen nicht so schön.
Also mir hat es sehr gut gefallen insgesamt. Mhm. Ich habe zwar schon so ein paar Punkte, wo ich sagen würde, oh, weiß ich jetzt gerade nicht, ob man sich es, also es passt schon sehr gut in die Geschichte hinein, aber ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das alles ist. Also aus Gesichtspunkten von Harry, aber da gehen wir mal später nochmal genauer drauf ein.
Wir starten ja jetzt erstmal in der Küche des Fuchsbaus. Ich habe ja schon 100 Mal gesagt, ich liebe den Fuchsbau, also ich freue mich immer, wenn wir da sind. Und Harry und Ron müssen Rosenkohl putzen und sind da halt überhaupt gar nicht begeistert von. Sie sprechen dann über dieses Gespräch, was Harry mitbekommen hat zwischen Malfoy und Snape. Und Ron kann das halt immer noch gar nicht so richtig fassen. Also glauben schon, aber fassen glaube ich nicht. Das ist wirklich, also er hat wirklich das gesagt? Die haben das gesagt? Bist du dir ganz sicher? Mhm. Weil das ja schon ziemlich krass ist, was da so rausgekommen ist beim letzten Mal. Und Harry fragt dann eben auch, ja, was passiert denn, wenn man einen unbrechbaren Schwur bricht? Und ich glaube, dass ich dich in Spinner's End gefragt habe, was du denn vermutest, was passiert. Und ich glaube, du hast das auch so in den Raum gestellt, oder? Dass man
das weiß ich nicht mehr. Aber ich erinnere mich daran, dass du gefragt hast. Aber ja, ich glaube, ich hätte gedacht, dass man sich da eher nicht so gegen wehren kann, sondern dass man das ausführen muss. Aber das ist jetzt auch nur geraten und nicht gewusst. Also da habe ich keine Ahnung dran. Ja, es ist auch ganz interessant. Das geht ja hier alles so total schnell, ne? Also diese Slughorn-Party, die war ja erst am Tag davor oder so. Und man ist da sehr Hals über Kopf irgendwie am nächsten Tag abgereist. Und Harry konnte sie auch noch nicht mit Hermine darüber reden.
Ja.
Genau, und jetzt sind wir dann da eben in diesem Gespräch zwischen Ron und Harry.
Ja.
Ja, ist sehr interessant, wie die sich dann auch darüber austauschen und wie das natürlich auch mit diesem unbrechbaren Schwur ist.
Und das ist jetzt übrigens das erste Weihnachten seit 4 Jahren, dass sie dann nicht zusammen verbringen, ne?
Zu viert, zu dritt.
Zu dritt, ja.
Ja, aber auch dann auch das erste Weihnachten bei den Weasleys zu Hause, oder wie? Ja, eigentlich schon.
Ja, letztes Jahr waren sie am Grimmauld Place, davor war ja der Weihnachtsball, da sind ja alle da geblieben.
Oh ja, stimmt, ja.
In Band 3 waren sie auch in der Schule oder waren die da?
War da nicht dieses Weihnachtsessen mit
Trelawney? Ja, wo sie ein bisschen nervös wurde, ja. Band 1 waren sie ja auf jeden Fall im Schloss. Waren sie in Band 2 auch im Schloss? Ja, genau.
Ich meine schon.
Weil Harry diese Zeit ja dann mit Ron nutzen wollte, um Malfoy auszuspionieren, der ja auch im Schloss war. Ja.
Ja.
Ja, aber für die Weasleys ja irgendwie schön, dass sie jetzt nochmal alle gemeinsam Weihnachten verbringen. Das ist ja schön. Ja. Hermine, ich finde auch, wenn man diesen Abgang dann nochmal liest, dann merkt man einfach, was da gerade für ein großer Bruch ist. Ne? Also, dass sie ja dann von dieser Party halt abgehauen ist und dass sie auch am nächsten Tag nicht viel Zeit hatten, irgendwie zu sprechen und so. Das wirkt alles so sehr überstürzt, finde ich. Bisschen traurig. Ja. Nun gut, zurück in die Küche. Fred und George tauchen ja auf und völlig unerwartet, das hat wirklich niemand mit gerechnet, fangen ja an, so Ron so ein bisschen zu piesacken mit Lavender Brown. Und Ron ist das irgendwie alles voll krass unangenehm. Kann ich auch verstehen, vor allem, also weil die zwei ja so sind, wie sie sind. Dann passiert was und das verstehe ich irgendwie einfach nicht. Also Ron sagt irgendwann, au, und irgendwie du bist schuld oder so, weil er sich schneidet oder sowas. Das ist so ein ganz merkwürdiger Moment.
Genau. Also er schneidet sich und das liegt daran, weil Fred ihn irgendwie, oder weil Fred sich, glaube ich, über ihn lustig gemacht hat oder so.
Ja.
Und deswegen schiebt er dann so die, oder wegen dieser Ablenkung, schiebt dann Ron die Schuld auf Fred, dass er sich jetzt eben geschnitten hat.
Ich finde es so komisch, ich weiß auch nicht. Ich stolper da jedes Mal beim Lesen drüber und finde es irgendwie merkwürdig, weil das... Keine Ahnung, ich finde es einfach saukomisch. Naja, ich habe immer gedacht, ich habe irgendwas nicht verstanden, aber dann ist es so, wie ich das auch verstanden habe. Und ich finde es irgendwie komisch, dass es eingebaut wurde. Das stört meinen Lesefluss. Nun gut. Ja, ach, Mrs. Weasley kommt, erzählt, wie diese Schlafzimmer dann aufgeteilt sind und dass Fleur dann bei Ginny schlafen muss, weil ich finde, da muss man ganz genau aufpassen, dass zwei erwachsene Menschen, die eine ernsthafte Beziehung führen, auch nicht in einem Bett schlafen. Weil nachher haben die Sex, nicht, stell dir das mal vor.
Ja, vor allem in dem Eltern, also, ne, weil die wohnen ja auch nur bei denen und die haben ja nie die Möglichkeit, irgendwie alleine zu sein. Und also es ist ein bisschen dumm.
Ja.
Also das ist ja auch für niemanden irgendwie toll. Also weder für Fleur, weder für Bill, noch für Ginny. Das ist ja einfach nur lästig. Ja. Und ja, Molly insgesamt in diesem Kapitel schwach. Wieder mal, finde ich, macht jetzt nicht so, vor allem in Bezug auf Fleur, echt keine gute Figur. Und das ist so, so unnötig oder so ohne Grund. Ja,
ich finde auch Fleur wieder mal nervig. Ich frage mich, wie man so unhöflich sein kann. Aber auch das man ja vielleicht irgendwie angehen auf eine nette Art und Weise. Und ich glaube, wenn man sein eigenes Herz dieser jungen Frau öffnen würde, dann hätte man vielleicht auch einen besseren Zugang, um ihr zu sagen, ey, so ein paar Bemerkungen vielleicht einfach ein bisschen für dich behalten. So, das, ne? Man könnte ihr zum Beispiel auch einen Pulli machen. Das wäre nett. So,
ja.
Jetzt nur mal so.
Also das du, vor allem, wenn jetzt einfach so Harry auch einen Pulli bekommt.
Der gehört zur Familie.
Harry ist ja wirklich, der ist wirklich einfach nur quasi von der Straße aufgelesen und gesagt, jetzt hier, bitteschön. Also was ja auch voll nett ist, so ist es ja nicht, aber dann im gleichen Atemzug dann einfach Fleur dann nicht zu schenken, ist ja einfach nur, ist ja nicht nur unhöflich, das ist ja auch dreist irgendwie.
Ja, alle sitzen da mit diesen selbstgestrickten Pullis, alle, sie halt nicht.
Und da würde ich auch an Bildstelle mir den Pulli nicht anziehen.
Ja, und da würde ich an Bildstelle auch mal mit der Mutti sprechen und sagen, also das ist ja schön und gut, dass du meine Mutter bist, aber das ist meine Partnerin und ich meine das wirklich sehr ernst mit dir. Und dann kannst du dir überlegen, wie ernst du das hier gerade meinst, was du abziehst. Also ich kann sowas nicht verstehen. Ich denke immer, wenn jemand ganz boshaft ist, ne, und dem Kind dann was Schlechtes tut, so, dass man da dann nicht begeistert ist, okay, aber das geht einfach nicht. Ja, schwierig. Aber da sind wir ja eigentlich noch gar nicht. Fred und George, naja, die wollen dann ins Dorf, um da ein Muggelmädchen zu beeindrucken, was ganz, ganz begeistert ist von diesen Zaubertricks. Das finde ich ganz lustig. Und Harry und Ron müssen halt weiterarbeiten und quatschen dann aber auch weiter. Und Ron sagt halt auch, naja, also wenn du Dumbledore jetzt diese Geschichte erzählen wirst oder das, was du angehört hast, dann wird er bestimmt sagen, na, hier, Snape ist so doppelagentmäßig. Und Harry ist halt felsenfest davon überzeugt, dass das nicht so ist. Und Ron ist immer noch nicht so ganz auf Harrys Seite, glaube ich, was das betrifft. Und sagt dann, ich wollte ja nur mal anmerken, dass das eventuell von Dumbledore kommen könnte. Nur so, damit du vorbereitet bist.
Ja, und Harry sagt ja auch, oder sein Hauptpunkt ist ja jetzt, ja, also das kann ja alles sein mit Snape, schön und gut, also es interessiert ihn ja eigentlich nicht so richtig, was Ron dazu sagt, aber sein großer Punkt ist natürlich, naja, aber Draco hat etwas vor und ich hatte recht und du nicht und das ist so ein bisschen jetzt so sein Ding und auf dieser Welle reitet er dann auch und dann kann man eigentlich auch weitergehen zu Weihnachten, ne, also es gibt da so einen kleinen Sprung. Ist auch Lupin da und Arthur natürlich auch und alle. Ginny hat den Weihnachtsbaum geschmückt mit einem Gnom, der einfach in so eine geschockt wurde. Das ist schon
abgedreht. Schon komisch, ja. Das ist wohl korrekt. Aber insgesamt finde ich das mega, dass sie diesen gesamten Raum anscheinend völlig übertrieben geschmückt hat. Das gefällt mir gut. Sie macht wirklich eine tippitoppi Charakterentwicklung. Ich find's gut.
Es gibt dann ja diese Tradition anscheinend im Hause Weasley, dass man eben dieses Weihnachtsstück hört oder dieses Weihnachtskonzert. Und das scheint ja so was Längeres zu sein, irgendwie so 40 Minuten bestimmt oder noch länger. Und eigentlich interessiert es nur Molly. Alle anderen haben da nicht so wirklich Bock drauf.
Ja.
Was dann auch irgendwie schade für alle ist, ne? Fleur, die ja damit auch überhaupt nichts anfangen kann mit dieser Tradition, die redet dann ja auch mit Bill und wird immer lauter und dadurch wird dann auch das Radio immer lauter.
Gemütlich.
Und so krasse passiv-aggressive Stimmung. Mhm. Irgendwann fangen dann auch Fred, George und Ginny an, was zu spielen. Und
Zauber, Schnipp, Schnapp.
Also es ist wirklich so, keiner hat da Lust drauf, nur Molly. Da muss man dann vielleicht auch irgendwann mal denken oder vielleicht mal drüber nachdenken, ob denn jetzt man wirklich immer alle Leute dazu zwingen muss oder ob man vielleicht dann auch einfach mal eine neue Tradition irgendwie einführen könnte.
Ich möchte da kurz was zu sagen.
Ja.
Also, das habt ihr alle noch nicht mitbekommen. Ich liebe Weihnachten. Ich sagst jetzt dieses Jahr zum ersten Mal. Ja, genau, ja. Und auch das wisst ihr noch gar nicht. Also ich bin die Herrscherin über das Weihnachtsfest meiner Familie. Das habe ich auch noch nirgends erwähnt. Ihr wisst auch noch nicht, dass wir knobeln, um die Geschenke dann auszuknobeln. Also bei einer 6 darf sich jeder ein Geschenk nehmen und auspacken. Und ich habe auch noch nie erzählt, dass ich meinen Papa mal dann, der auf der Seite meines Bruders war, und meinte, das brauchen wir doch nicht mehr, wir sind doch erwachsene Menschen, dass ich dann gesagt habe, okay, dann knobeln wir jetzt, bei einer 6 wird ausgepackt und bei einer 1 trinken wir einen halben kurzen. So, es war eine ziemlich lustige Weihnachten die letzten Jahre. Und mein Bruder hat da ja wirklich gar keinen Bock drauf, weil der ist sehr ungeduldig. Der ist ja auch als Kind immer reingerannt und hat dann einfach alles aufgerissen und so. Und ich habe ja das Papier so ausgepackt, dass man im nächsten Jahr das nochmal wieder einpacken kann und so. Ja. Mein Bruder versucht seit Jahren, dieses Knobeln abzuschaffen, aber unter meiner Herrschaft wird es halt nicht passieren. Und jetzt habe ich ein bisschen Schiss, weil dieses Jahr ist das erste Mal ein Kind dabei bei unserer Bescherung oder generell bei dem gesamten Weihnachtsfest. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass er das ausnutzen wird und sagen wird, ja, aber das ist ja jetzt dann blöd für sie mit Knobeln und sie kann sich ja noch gar nicht so gedulden und so. Und das fände ich ganz schön bescheiden und deswegen, also ich möchte das auf jeden Fall weiterhin beibehalten und ich finde auch, dass zum Beispiel sich in Geduld üben, das formt ja auch den Charakter. Na, also aus pädagogischer Sicht, denke ich, ist es absolut sinnvoll, das so zu tun, wie ich das will. Naja, und ich denke bei dieser Tradition, dass ich besser weiß, was den Leuten Spaß macht und wie ihnen der Heiligabend dann besser gefällt. Nämlich indem man das ganz lange macht und sich dann ja sehr viel mehr auf die einzelnen Geschenke konzentriert. Und das wird ja viel mehr gewürdigt und deswegen denke ich auch, dass ich das besser weiß. Und es ist immer schön. Es ist immer so schön, wie wir das machen. Aber das ist auch nicht so nervig wie...
Ja, es ist immer Spaß gemacht, ne?
Es macht allen Spaß. Ich frage ja immer. Und das ist irgendwie lustig. Man unterhält sich viel mehr. Und ohne Witz, ansonsten wäre doch, selbst wenn das jeder einfach nur nacheinander eben macht, wäre doch nach, keine Ahnung, vielleicht einer halben Stunde, und das bei sehr vielen Geschenken, wäre es doch dann schon vorbei. Und dann, was, dann, keine Ahnung, dann, ich weiß nicht, ich finde das viel schöner so. Und meine Mama findet das auch schön und mein Freund findet das auch schön und ich glaube, er findet das auch schön, ohne dass er das nur sagt, weil er mich liebt, denke ich.
Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja beide sehr unparteiische Personen. Naja.
Ach, ja. Deswegen, ich kann Molly so ein bisschen verstehen, aber ich spiele halt auch nicht so nervige Musik.
Ja, andererseits, also um jetzt mal auch ein bisschen auf Mollys Seite zu sein, die anderen können sich ja auch für 40 Minuten oder so zusammenreißen, ne? Oder so wie Arthur machen, einfach so ein bisschen wegdösen. Interessiert ja auch im Endeffekt dann niemanden.
Und man kann das ja auch im Hintergrund, also man könnte ja auch einen Kompromiss machen und es läuft halt im Hintergrund als schöne Untermalung, aber man verbringt halt trotzdem ganz normal den Abend zusammen. Man muss jetzt nicht dabei
mit den Händen auf dem Schoß gefaltet und da einfach nur so, oh ja, das ist wirklich eine schöne Note gewesen. Ja. Aber viel lustiger finde ich ja eigentlich, dass dann in den kommenden Tagen ja Fleur auch einen Ohrwurm von einem dieser Songs hat und den dann immer trellert und das dann Molly total blöd findet. Dabei ist
Meinst du, die hören das?
Ja, sie ist ja dann die Einzige, die ja wirklich auch noch zugehört hat. Deswegen, also das finde ich ganz charmant irgendwie, dass man das noch hier so aufgreift. Viel interessanter ist es natürlich dann, wie Harry mit Arthur und er auch so halb mit Lupin redet über die Geschehnisse der letzten Wochen. Und wir erfahren dann eben, okay, Stan Schunpike ist immer noch verhaftet und Arthur denkt, dass eben alle drei Leute, die bisher verhaftet worden sind, wirklich nichts mit Todessern zu tun haben, sondern dass das wirklich einfach nur so ein PR-Gag ist, dass man sagt, okay, wir haben hier was gemacht, weil sich das einfach besser verkaufen lässt, als Leute, also irgendwann zu sagen, naja, also wir haben jetzt hier Leute verhaftet, aber die sind unschuldig, die lassen wir wieder frei. Das wird halt nach mehr aussehen, was es ja auch tut, ist aber trotzdem natürlich nicht richtig. Und das ist natürlich, ja, insgesamt irgendwie nicht so die beste Ausgangslage und schafft ja auch nicht das beste Vertrauen in das Ministerium.
Ja, finde ich auch. Ich weiß halt nicht, ob die Leute, also bei Harry schafft es definitiv kein Vertrauen. Ich frage mich halt, wie viele tatsächlich mitbekommen, wer so verhaftet wurde. Wobei, Stan war ja in der Zeitung, also das wissen die Leute ja. Und ja, wie stark sie dann darauf vertrauen, dass das alles wohl so passt und so. Also ich weiß nicht, wie das gesamtgesellschaftlich in dieser magischen Gesellschaft gesehen wird. Ne?
Trotzdem darf man ja auch nicht irgendwie den Fehler begehen und sagen, okay, Stan wird niemals ein Todesser sein, weil der immer so lustig und so ein bisschen trottelig ist.
Ja, aber nette Menschen können keine schlimmen Sachen machen.
Mhm. Der hat immer gut gegrüßt.
Ja, genau.
Aber ja, also deswegen muss man da wirklich ein bisschen dann auch aufpassen. Und ich finde das dann auch falsch, wie Harry dann auch im Verlauf des Kapitels immer argumentiert, so, ja, aber der hat ja keine Ahnung, was irgendwie in den Verhören oder so passiert ist oder was überhaupt wirklich, ja, was passiert ist. Und immer nur so, aber Stan zu verhaften, das ist doch eine tolle Idee, oder? Also das finde ich mal ein bisschen blöd.
Ja, allgemein ja, wobei Mr. Weasley hier ja ganz eindeutig sagt, ich meine, jeder, der Stan selbst befragt hat, gibt zu, dass der ungefähr so viel mit einem Todesser, von einem Todesser hat, wie diese Mandarine. Ach so, ja. Also es ist schon sehr offensichtlich halt, ne?
Und okay.
Ja, ich kann jetzt, ich komme noch mal drauf zu sprechen.
Okay. Und dann geht's ja auch viel mehr um Lupin, ne? Und Lupin erzählt hat, wo er so war. Und der hat ja sowieso im Verlauf des Kapitels bis jetzt noch nicht so, ja, so viel Lebensfreude versprüht. Und es kommt dann eben raus, dass er jetzt in letzter Zeit eben bei den Werwölfen abhängt, um dort so ein bisschen zu spionieren. Und das macht ihm halt wirklich gar keinen Spaß, weil das sind alles ja auch genauso schlimme Leute wie Voldemort eigentlich, oder nicht alles, aber zumindest der Kopf der Bande, und zwar Greyback, ne?
Ja.
Fenrir's Greyback.
Fenrir Greyback, ja.
Und der hat ihn ja auch unter anderem gebissen, ne? Und zwar auch, wie wir erfahren, willentlich, weil er eine Fehde mit dem Vater von Lupin hatte.
Mhm.
Und das ist übel. Was.
Mhm. Ja. Ich finde es übrigens schön, dass Lupin erwähnt. Ich hätte dir auch geschrieben, also ich glaube, dass wir es mal darüber hatten, oder? Dass er irgendwie schön wäre, wenn Harry vielleicht wenigstens von Lupin Briefe kriegen würde und so.
Ja.
Aber er sagt halt, es ging halt nicht. So, und ich habe es ja schon angekündigt. Ich habe wieder ein Referat vorbereitet und ich freue mich, dass ich das jetzt endlich präsentieren kann. Es ist über unseren lieben Remus Lupin.
Ja, dann shoot your shot.
Und jetzt wird es wieder so unangenehm. Ich versuche das jetzt vernünftig vorzutragen. Ich habe keine Präsentation und keine Bilder, Stefan. Also die Bilder entstehen jetzt hoffentlich in deinem Kopf.
Ja, gibt natürlich Punktabzug.
Ah, muss am Ende auch auf den Tisch klopfen, ne? So als wie in der Uni. Ja gut, okay. Wie gesagt, ich spreche jetzt über Remus Lupin. Lupin ist das einzige Kind des Zauberers Lyle Lupin und seiner Muggelfrau Hope Howell. Also er ist wie nennt man das? Halbblut. Ein Halbblut. Genau.
Ist er auch ein Prinz?
Ich ignoriere das weg. So. Sein Vater war ein sehr, sehr schlauer, aber auch genauso schüchterner junger Mann und hat sehr viel Zeit in seine Arbeit gesteckt. Und deswegen war er so mit 30 Jahren schon ein weltweit anerkannter Experte für nichtmenschliche Geistererscheinungen. Du fragst dich bestimmt, was sind denn nichtmenschliche Geistererscheinungen? Ja, das sind sowas wie die Poltergeister oder auch Irrwichte oder so. Also das sind Geistererscheinungen, die aber noch nicht schon mal gelebt haben. Also so wie der kopflose Nick zum Beispiel. Der hat ja schon mal gelebt. Und eines Tages war er im Wald unterwegs, war da auf Erkundungstour und hatte so ja schon gut im Gefühl, dass da auch vielleicht solche Wesen eben im Wald unterwegs sein könnten. Das ist ja auch ein Ort, an dem die sich aufhalten, ja. Und in diesem Wald traf er dann seine spätere Frau, Hope, ein hübsches Muggelmädchen, das in einem Versicherungsbüro in Cardiff gearbeitet hat. Das sind wichtige Details, die zur Geschichte beitragen. Und sie war halt auch im Wald unterwegs und war auch schon immer so ein sehr fantasievoller Mensch und so. Und hat sich irgendwann super unwohl gefühlt und ist dann auch einem Irrwicht über den Weg gelaufen, der ja dann gespürt hat, wovor sie jetzt Angst hat. Und er hat dann das Aussehen eines großen und sehr bösartig aussehenden Mannes angenommen, der sich ihr dann, mit ausgestreckten Händen in der Finsternis genähert hat. Das ist irgendwie wirklich nicht so schön. Und ich denke, das können viele Menschen, überwiegend Frauen, nachvollziehen. Das ist wirklich eine große Angst, wenn man so an bestimmten Orten unterwegs ist. Und sie hat dann natürlich voll angefangen zu schreien. Und Lyle hat das dann halt gehört und ist ihr zur Hilfe gekommen. Und sie dachte ja dann, dass er diesen bösen Mann vertrieben hat. Aber er hat gezaubert vor ihr. Darf man ja eigentlich nicht. Und hat dann halt diesen Irrwicht verscheucht. Und hat sie dann ganz heldenhaft nach Hause begleitet, ne, damit sie sich sicher fühlt und so. Und natürlich haben die beiden sich verliebt. Also es ist ganz süße Liebesgeschichte. Und er hat dann nach ein paar Monaten das nicht mehr ausgehalten, hat ja halt alles gestanden. Das finde ich sehr gut. Und sie fand das aber irgendwie überhaupt nicht schlimm. Er hat sie ja immer noch gerettet. Und dann haben die sich verlobt und ja, eine schöne Hochzeit geplant. Und dann hatten die auch einen Hochzeitskuchen. Und es gibt ja diese Figuren, die da mal oben drauf sind. Und das war wohl ein Irrwicht. Wobei ich mich frage, wie das sein kann, weil wir wissen ja gar nicht, wie ein Irrwicht aussieht. Ja. Weil nämlich ja immer, ne, vielleicht war es ein böser Mann, der dann so mit ausgestreckten Händen da auf der Hochzeitstorte stand. Das ist Geschmackssache, ob man das so machen möchte. Nun gut. Und ein Jahr nach der Hochzeit bekam sie dann den kleinen Remus. Ein gesundes und sehr fröhliches kleines Baby. Also da war alles mit ihm in Ordnung. Und wie das halt so ist in der magischen Welt, haben sie sich dann natürlich auch darauf gefreut, dass er dann irgendwann nach Hogwarts geht, weil Lyle war da ja auch, ne? Und ja, er hatte eigentlich bis dahin so eine sehr schöne Kindheit. Und als er dann 4 wurde, fing dann aber so diese dunkle Zeit mit Voldemort und so an. Und das wissen wir ja, Voldemort hat ja auch im ersten Zaubererkrieg sehr viele dunkle Kreaturen auf seine Seite gezogen. Und deswegen hat das Ministerium auf der anderen Seite dann eben versucht, ganz viele Experten so ranzuholen, wie zum Beispiel eben Lyle, damit diese Experten, ExpertInnen das Ministerium unterstützen können bei der Arbeit gegen Voldemort. Und ja, bei dieser Arbeit traf Lyle dann eben auch auf Fenrir Greyback, der wegen des Todes zweier Muggelkinder verhört werden sollte. Und das Register für Werwölfe wurde zu diesem Zeitpunkt noch super schlecht geführt, weil die auch insgesamt ganz stark von dieser magischen Gesellschaft eben gemieden wurden und man wollte keinen Kontakt mit denen und ja, die lebten dann in so selbsternannten Rudeln und ja, haben halt alles dafür getan, um eben nicht registriert zu werden. Und deswegen wussten die Leute vom Ministerium eben auch nicht, dass Greyback ein Werwolf war. Und der hat halt auch behauptet, der ist ein Muggel und er weiß gar nicht, was er hier soll. Und wow, Zauberer. Und na, hat die halt richtig an der Nase herumgeführt. Und ja, der hatte dann schmutzige Kleidung an und hatte keinen Zauberstab. Und dann war natürlich für das Ministerium klar, also das ist ein Obdachloser und das muss ja dann ein Muggel sein. Ja, also auch irgendwie nicht so sonderlich durchdacht alles. Und Lyle hat aber dann so Anzeichen bemerkt an Greyback und hat dann gesagt, nee, hier, wartet mal ab. Irgendwie, ich glaube, waren jetzt nur noch 24 Stunden bis zum nächsten Vollmond und behalte den mal hier. Ich glaube, das ist ein Werwolf. Und die Ausschusskollegen haben ihn dann halt total ausgelacht und haben gesagt, ja, hier, bleib mal bei deinen Irrwichten und so, so ein Quatsch und wir wissen das wohl alles besser. Und das hat Lyle halt richtig wütend gemacht und der war ja eigentlich immer so ein sehr sanftmütiger und schüchterner Mensch, aber er ist dann ein bisschen ausgeflippt und hat dann Werwölfe als seelenlos und böse beschrieben und dass sie eben nichts anderes als den Tod verdienen. Das ist auch nicht so nett. Und dann wurde er rausgeschmissen. Und die Ausschussvorsitzenden haben sich dann auch noch bei Greyback entschuldigt und ja, haben ihn dann halt freigelassen, weil in ihren Augen war er ja ein Muggel. Und dann sollte er eigentlich so einen Gedächtniszauber verpasst bekommen, weil er sich ja an diesen ganzen Vorgang ja eigentlich dann nicht mehr erinnern sollte als Muggel. Und bevor aber der Mitarbeiter ihn verzaubern konnte, konnte Greyback ihn zusammen mit 2 anderen Werwölfen dann wohl überwältigen und ist dann halt geflohen. Und er hat dann natürlich den ganzen Werwölfen erzählt, was Lyle Lupin so gesagt hat über die und hat ihm dann natürlich auch Rache geschworen. Und kurz vor dem 5. Geburtstag von Remus ist dann Greyback in sein Zimmer nachts eingestiegen und hat ihn gebissen und Lyle konnte halt gerade noch rechtzeitig kommen, um ihm das Leben zu retten, aber er war dann ja infiziert. Und das hat sich Lyle halt auch nie verziehen, dass er einfach ja, diese Vorurteile im Prinzip auch wiedergegeben hat über Werwölfe. Weil, also, das ist auf jeden Fall falsch. Aber es liest sich auch, finde ich, so ein bisschen so, als hätte er das bereut, weil das hat ja dann am Ende dazu geführt, dass Greyback Remus gebissen hat und so. Ich denke halt, schuld ist halt immer der was Böses tut, aber nun gut. Und dann musste die Familie halt anfangen, das zu verheimlichen, dass Remus gebissen wurde und eben ein Werwolf war, weil ja, wie gesagt, Werwölfe in der Gesellschaft einfach ausgeschlossen werden. Und leider hat er auch alles dafür getan, um irgendwie so ein Heilmittel zu finden, aber Es gibt halt keins, also das wissen wir ja. Und die Familie, die ist dann halt immer umgezogen von Dorf zu Dorf. Und immer wenn dann irgendjemand vielleicht so ein bisschen Verdacht geschöpft hat, dass da, dass das irgendwie so ein bisschen komisch ist mit dem Vollmond und so, dann sind sie halt wieder umgezogen. Und Remus durfte halt auch nicht mit anderen Kindern spielen, weil, ja, Kindermund tut Wahrheit kund. Also er hätte sich ja auch verplappern können. Und wenn das Geheimnis einmal raus ist, ist es halt raus. Ja, und seine Eltern waren immer total liebevoll und haben sich sehr viel gekümmert, aber er war natürlich trotzdem ein einsames Kind. Ja, als er noch ganz klein war, da reicht es halt aus, den Raum abzusperren und dann so Zaubersprüche zu sprechen, damit man diese ganzen Geräusche und so nicht hört. Aber je älter er wurde, desto mehr wuchs er ja dann auch als Wolf und war dann ja auch immer stärker und konnte dann halt auch durch Türen plötzlich durch oder Fenster einschlagen, also, oder so durchspringen oder so. Ja, und deswegen waren halt auch immer stärkere Zauber nötig, um ihn dann in seiner Wolfsgestalt zu bändigen. Und sein Vater und seine Mutter hatten halt voll Angst und haben sich auch super viele Sorgen gemacht, aber haben trotzdem einfach alles gegeben. Ja, und für sie war ja halt auch klar, dass er nicht nach Hogwarts gehen kann, weil Also es ging ja nun mal einfach nicht. Aber kurz vor Remus 11. Geburtstag stand jemand vor der Tür. Das war natürlich Albus Dumbledore. Lyle und Hope hatten richtig, richtig große Angst und wollten dann auch nicht, dass Dumbledore reinkommt. Aber Dumbledore ist halt irgendwie Dumbledore und der ist ja auch sehr überzeugend. Und 5 Minuten später saß er dann eben mit Remus da und dann haben die halt Kekse gegessen und zusammen Koboldsteine gespielt und so. Und Dumbledore hat dann eben auch den Eltern erklärt, dass er weiß, was mit Remus ist, weil Greyback wohl damit geprahlt hat und Dumbledore hat ja seine Spione auch irgendwie einfach überall, deswegen ist das bei ihm gelandet und Dumbledore hat ihn dann auch versichert, dass er sich sicher ist, dass Remus zur Schule kommen kann und dass man halt auch Vorkehrungen treffen muss und so und das wissen wir ja auch, ne? dass da immer dann so Ausreden gefunden wurden und so. Dumbledore hat ihnen dann ja aber auch zugestimmt, dass man leider nicht erzählen darf, dass er eben ein Werwolf ist, einfach um ihn zu schützen. Ja, und für Remus war das einfach riesengroß, ne, dass er jetzt dann zur Schule konnte und dass er andere Kinder treffen konnte und dann auch mal, ja, Freundschaften schließen konnte und so. Und wie es dann weitergeht, das wissen wir ja. Er ist nach Gryffindor gekommen, da hat er dann seine 3 besten Freunde kennengelernt und die mochten ihn einfach für seinen Humor und für seine Liebenswürdigkeit und ja, dass er einfach immer ein guter Freund für sie war und deswegen waren das einfach. Das war ja so eine Viererklicke und die waren unglaublich eng miteinander. Und als sie dann die Schule verlassen haben, war ja der Aufstieg von Voldemort im Prinzip fast schon vollendet. Also es fehlte ja jetzt nicht mehr viel. Dann gab es ja aber den Widerstand in Form des Ordens, das wissen wir ja auch. Und da haben sich halt auch alle beteiligt. Aber wir wissen dann ja nun mal auch, dass James und Lily Potter umgebracht wurden. Und das allein war einfach schon ein furchtbar traumatisches Ereignis für Remus. Aber er hat dann ja im gleichen Moment auch die, also nicht nur eben James und Lily verloren, sondern ja auch Sirius, der ja nach Azkaban kam und Peter, von dem er ja dachte, dass er tot ist. Also Er hat eigentlich seinen gesamten inneren Kreis verloren. Also während die gesamte Gemeinschaft, die ganze magische Welt eben gejubelt hat und alle sehr glücklich waren, war es für ihn natürlich, das waren ganz, ganz furchtbare Zeiten und ja, er musste halt auch irgendwie gucken, wie er dann über die Runden kommt und so und hat dann eigentlich wirklich sehr lange noch gelitten, vor allem auch, weil es diesen Wolfsbann-Trank noch nicht gab und das sonst auch sehr, sehr teuer war und so und auch da hat wieder mal Dumbledore sein Leben umgekrempelt. Er ist dann nämlich in dieses halb verfallene Cottage in Yorkshire gekommen, in dem Remus zu der Zeit gelebt hat und hat ihm den Job eben angeboten als Lehrer und hat ihm dann auch von diesem Wolfsbandtrank erzählt und ihm dann auch versprochen, dass Severus Snape diesen Trank eben brauen wird und er dadurch ein einigermaßen normales Leben halt auch führen kann. Und wir wissen ja alle, Remus ist ein unglaublich guter Lehrer und hatte nicht nur so ein gutes Gespür dann immer für sein Fach, sondern auch für die Kinder und ja, fühlte sich immer besonders zu den Außenseitern sozusagen hingezogen, weil er ja selbst eigentlich auch immer einer war. Zum Beispiel um Neville hat er sich ja sehr gut gekümmert und natürlich auch um Harry. Ja, das war eigentlich eine ziemlich, ziemlich glückliche Zeit in seinem Leben. Das ist so sein Werdegang gewesen.
Ja, sehr interessanter Charakter, sehr interessantes Referat. Ich finde ja, jetzt, wo es ja auch so ein bisschen mehr darum geht, dass Lupin ja den Kindern da, oder Harry dann ja erzählt, wie Greyback denn arbeitet und dass er sich ja diesen Kindern auch absichtlich auf die Lauer legt und so. Ich finde das richtig eklig irgendwie. Mhm. Also mir war da auch so kurzzeitig so ein bisschen schlecht davon, mhm. weil ich dachte so, okay, also klar, der ist böse und das soll jetzt krass emotionalisieren und das tut es ja auch. Mhm. Ich finde, das ist so puh. Also das kommt so ein bisschen aus dem Nichts auf einmal. Mhm. Das ist, fand ich schon heftig, als ich es gelesen habe.
Ja. Ich finde auch, man steigt ja eigentlich in dieses Kapitel ein und man denkt dann, ach, wie immer, so ein schönes Weihnachtskapitel. Und dann passieren halt eigentlich, oder dann liest man ganz viele wirklich sehr, sehr, sehr unschöne Sachen. Also es ist nicht so dieses anheimliche Kapitel, was man sonst vielleicht aus den Büchern so kennt.
Ja.
Zu Weihnachten.
Ja, sie reden dann ja auch noch so ein bisschen über den Halbblutprinzen und wer das denn sein könnte. Mhm. Und da enttäuscht ihn, also Harry wird dann auch so ein bisschen von Lupin enttäuscht, dadurch, dass es eben so ist, dass James Potter auf jeden Fall nicht Prinz ist und auch kein Halbblut. Und ja, also da weiß jetzt Lupin auch eigentlich nicht mehr als Harry. Eigentlich weiß Harry ja sogar mehr. Dann gibt er ihm ja aber den Tipp, dass er ja mal aufs Abdruckdatum gucken könnte, wann das denn veröffentlicht wurde. Das tut er ja dann auch am Ende des Tages. Und dann merkt er, okay, das Buch ist schon etwa 50 Jahre alt. Und damit wird das natürlich so ein bisschen aus dem aus diesem Altersschema von Lupin und so rausfallen. Finde ich sehr interessant, dass anscheinend immer noch so ein 50 Jahre altes Buch aktuell ist. Beziehungsweise es ist ja auch nicht so richtig aktuell, wie man ja an den Anmerkungen vom Halbblutprinz auch, ja, das entnehmen kann. Muss aber auch nichts heißen, diese 50 Jahre, finde ich. Weil auch Harry hat ja dieses Buch jetzt in den Händen. Das heißt, jederzeit könnte irgendwie auch ein Schüler, eine Schülerin irgendwie dieses Buch in die Hände bekommen haben. Das Buch könnte weitervererbt worden sein. Das Buch könnte Eltern gehört haben. Also das ist ja wirklich alles irgendwie eine Möglichkeit, dass dass auch zu einem späteren Zeitpunkt noch jemand dieses Buch eben bekommen könnte und dann auch als Halbblutprinz irgendwie durch die Flure streifen könnte. Und dadurch, dass wir ja auch niemanden kennen, der ungefähr so 50 Jahre alt ist, oder? Glaube ich auch nicht daran, dass das jemand ist, der so 50 ist.
Mhm.
Ja. Am nächsten Tag ist dann eben Weihnachten mit Bescherung und Ron ist ganz entsetzt davon, was er denn von Lavender Brown zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Und zwar eine
das ist so geil.
Dicke Goldkette mit den Wörtern Mein Herzblatt.
Geil.
Und darüber macht sich natürlich auch Harry sehr lustig.
Ja.
Ich würde mal gerne wissen, was denn Ron Lavender geschenkt hat. Ich würde mal
denke nichts.
Vermuten nichts, genau.
Ja.
Deswegen finde ich es noch irgendwie noch gemeiner, dass er sich da so sehr verschämt und drüber lustig macht.
Na, also, ja, also ich finde, ich hoffe, er hat ihr was geschenkt. Ich weiß es nicht. Ansonsten finde ich das auch mies. Aber ich finde es absolut berechtigt, darüber zu lachen. Du bist ja ein bisschen jünger als ich, aber hier Thomas Anders mit seiner Nora-Kette, das sagt dir was, oder?
Nee.
Oh.
Google ich
Thomas Anders sagt dir ja, aber also ja, du googelst. Modern Talking. Ja, das ist gut. Genau.
Ja, ja. Ja, das sind halt diese typischen Dinger, ne? Das kann man auch nur machen, wenn man irgendwie jung ist, glaube ich.
Aber,
und selbst
aber die
dann
war,
nicht so richtig.
Aber die war doch auch so übertrieben groß, oder nicht?
Ja, so groß ist es jetzt nicht. Aber ich finde generell so Ketten auch ohne irgendwelche Wörtern finde ich selten irgendwie gut aussehend. Vor allem,
ey,
nicht,
guck
wenn
mal,
das
die
so
ist
dicke,
riesig.
Also wenn das so dicke Goldketten sind, ne? Das
ja.
verstehe ich nicht. Also
nee.
Das ist halt schwer, macht, also da macht es schon mal keinen Sinn. Und ich finde auch das Gefühl von so einer Kette um den Hals finde ich nicht so angenehm, ehrlich gesagt.
Von der dicken oder allgemein von Ketten?
Allgemein.
Also ich habe wirklich so eine ganz, ganz dünne und die merke ich zum Glück gar nicht, weil ich kann das sonst auch nicht so gut haben.
Ich finde das auch so an Handgelenken, kann ich auch nicht so gut irgendwie Sachen haben. So eine Uhr oder so, bin ich überhaupt kein Typ für, weil ich dieses Gefühl nicht mag.
Also ich habe hier so einen Tracker, Ne? Mhm. Da musste ich mich auch dran gewöhnen. Ich habe eigentlich nie Uhren getragen, aber das fand ich jetzt dann ganz praktisch und das merke ich auch gar nicht mehr. Aber ich kann so, so lose Armbänder und so nicht haben, wenn das dann so rumbaumelt, weil das bewegt sich ja die ganze Zeit. Das kann ich auch nicht so gut. Aber ich möchte wirklich nochmal ganz kurz erwähnen, also das ist, also sorry, das ist ja nicht einfach nur eine kleine Kette, das ist ein riesen Klopperding. Und das ist doch markieren, oder nicht? Obwohl mein Herzblatt ist definitiv auch markieren.
Das aber ist auch markieren, das, ja, ja.
Ich finde das so lustig und ich finde diese Gespräche zwischen Harry und Ron in dem Kapitel so witzig, also auch zu Beginn vom Kapitel schon, aber jetzt eben auch, dass Harry dann fragt, hä, wie hast du ihr etwa nicht gesagt, dass du gerne mit meinem Herzblatt um den Hals rumlaufen wollen würdest und so, da merkt man halt einfach, dass die älter werden, ich mag das sehr, sehr gerne und ich kann auch verstehen, dass Harry sagt, also ich würde das jetzt Fred und George nicht unbedingt zeigen. Ja, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass Ron, wenn er ein nettes Geschenk gemacht hat und wenn es keine Ahnung, ich weiß, was verschenkt man in dem Alter? Ja, eigentlich glaube ich viel Schmuck. Ich glaube, das ist schon wirklich so ein Ding. Mhm. Hier so eine Hälfte von einem Herz oder so. Und der andere hat dann die andere Hälfte von so einem Herz in der Kette.
Ja. Aber es kommt ja auch raus, dass die generell ja eh nicht so richtig miteinander reden und sich ja auch gar nicht so richtig kennen. Also die haben beide, sind wahrscheinlich einfach gerade in dieser Phase, ich hätte gerne einen Freund, eine Freundin, ich würde gerne knutschen. Hast du da auch Lust drauf? Ja, okay, dann lass das doch machen. So ein bisschen ist es, was ja auch okay ist.
Ja.
Aber es ist so, aha.
Aber ich glaube, dass Lavender da schon ein bisschen mehr Herzblut reinsteckt in ihr Herzblatt.
Ja, zumindest, genau, man sieht es eben an diesem Geschenk, ne? Also ich glaube, da ist dann vielleicht dann doch ein bisschen mehr auf ihrer Seite. Aber auch dann, also da würde man doch auch denken, dass man irgendwann vielleicht anfängt, sich zu unterhalten, oder?
Mhm, so, das denke ich auch, ja.
Also sind ja auch noch frisch zusammen, aber also, ne?
Ja, ja, ja. Ron fragt dann ja auch, ob Hermine denn jetzt mit McGlagan geht und dann kann Harry ihn ja beruhigen und sagen, ey, die waren jetzt auf der Party, aber lief jetzt nicht so gut und dann geht's Ron irgendwie besser.
Mhm.
Ist auch nicht so nett Lavender gegenüber, ne?
Nee, überhaupt nicht. Harry bekommt dann ja auch noch ein Geschenk und zwar von seinem Hauselfen Creature. Ja. Und sofort bekommt er auch ein schlechtes Gewissen und denkt, ey, ich hätte dem eigentlich auch was schenken können sollen. Mhm. Blöd, dass ich es nicht gemacht habe. Und dann sagt ja auch Ron, naja, guck doch erstmal, was es ist, bevor du jetzt ein schlechtes Gewissen hast. Hermine hätte wahrscheinlich ihm was geschenkt, wo man dann auch denkt, okay, ja, also wahrscheinlich hätte Harry jetzt es auch machen sollen, weil Hermine ja dann doch in der Regel die moralische Instanz hier ist und Ron eher nicht. Yep. Und ja, dann sind es ein paar Maden, finden die beide voll ekelig, wo ich mir auch denke, naja, also das ist doch bestimmt so eine gängige Zaubertrankzutat oder so. Also.
Ich sehe das anders. Ich denke, das war schon mit Absicht so.
Ja, klar, also ich gehe auch davon aus, dass das jetzt nicht als nettes Geschenk ist.
Ja.
Aber die sind ja total angewidert davon. Wo ich mir dann, also
die im Bett müsste ich die auch nicht
Tag
haben.
Ein, Tag aus mit so ekligen Sachen.
Ja,
und dann
aber
ist
im
es
Bett.
Jetzt hier Maden? Also Maden.
Ja, Maden, die stinken doch auch so.
Ja?
Ja, ich meine wohl. Also ich müsste die auch nicht im
so
Bett
aus.
Haben.
Ja, im Bett jetzt nicht. Aber das führt natürlich dazu, dass jetzt beim Essen Ginny sagen kann, oh Harry, du hast hier eine Made in deinem Haar. Warte, ich hole sie raus. Und dann ist ja auch so Fleur, oh nein, wie schrecklich. Und das finde ich, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Satz, weil das bedeutet, weil ich glaube, Fleur, die hat das raus, die hat es begriffen. Die weiß, okay, also ich glaube auch Ginny steht auf Harry. Und das macht mich ja schon mal ein bisschen wohlgesonnener für die nächsten Kapitel. Weil Fleur wird das nicht so kommentieren, wenn sie nicht glauben würde, dass da irgendwie was zwischen denen laufen könnte.
Meinst
in nächster
du?
Zeit. Ja.
Aber weiß nicht, für mich ist das einfach nur, sie findet halt eine Made im Haar eklig. Oder wie hast du das?
Meinst du jetzt Fleur?
Auch? Ja, genau.
Nee, ich hatte ja, also wird da nicht beschrieben, dass das so gekünstelt und dann so, also oh nein, oh, eine Made im Haar, oh nein, wie schrecklich.
Nee, achso, das hätte ich jetzt ich ganz anders
gelesen.
Ich hatte
eher so das Gefühl, dass das diese Tat kommentiert, dass jetzt so Ginny ihm helfen muss und dann ihn auch noch anfassen kann und dann, weißt du, so, dass
okay.
so, oh, jetzt habt ihr leider einen Grund gefunden, dass ihr irgendwie miteinander. Ja, genau.
Naja, ich lese es so, dass sie es fies findet und dann macht man ja manchmal so. Das ist so, dass man sich so schüttelt. Obwohl man sich ja gar nicht richtig schütteln muss, aber um das zu verdeutlichen, dass man das fies findet. So hätte ich das gelesen, aber keine Ahnung. Vielleicht macht sie das so zum Augenzwinkern kann natürlich auch
also
sein.
Also ich habe das so gelesen, dass man auf jeden Fall, weil, ne, klar, Harry ist ja auch in den letzten Kapiteln sehr auf dem Ginny-Trip und Ginny war das ja auch schon vor ein paar Jahren, also da ist eine generelle Zuneigung auf jeden Fall schon vorhanden und ich denke mir eben, dass das jetzt auch in Zukunft wieder so sein könnte.
Was dann nicht so nett ist, also Ron sagt dann, ja, genau, nicht wahr? Soße Fleur und will die dann reichen und kippt dann halt aber was um und Bill rettet ganz heldenhaft die Situation, das ist ja schön. Und Fleur ist irgendwie, ich finde, also ich hasse es, wenn Leute sagen, ich bin halt einfach ehrlich. Weil ich denke, nee, du bist nicht halt einfach ehrlich, du bist auch einfach unfreundlich und unhöflich und vielleicht sogar ein Arschloch.
Und verletzend.
Also ja, und das tut nicht Not, weil ich finde nicht, dass sie unbedingt sagen muss, du bist so furchtbar wie diese Tonks. Um dann weiter eigentlich noch auszuholen, um dann zu sagen, ja, und immer wirft die was um und dann stolpert sie und weiß ja nicht was. Also sie wollte es ja offensichtlich noch ausführen. Ich finde nicht, dass das sein muss und ich finde auch nicht, dass das ein guter Charakterzug ist. Und ich glaube, das ist immer noch so dieses, oh, Franzosen sind so unhöflich. Ich glaube, dass das halt der Sinn dahinter ist. Ich finde es halt scheiße.
Ja.
Ich hasse es, wenn Leute sagen, ich bin halt einfach ehrlich. Ja, ich finde dich ehrlich halt echt kacke. Naja,
aber dann Molly, ist es ja auch, genau, Molly greift ja dieses Tonks-Thema nochmal auf und dann hat man ja schon so ein bisschen mehr das Gefühl, dass das mehr jetzt in Richtung Lupin alles gerichtet ist und gar nicht mal so in Richtung Bill, wo Harry ja immer noch fest der Überzeugung ist, dass Molly gerne Tonks lieber als Schwiegertochter haben wollen würde und nicht Fleur. Und weil Molly gibt ja Lupin so einen sauren oder so einen bösen Blick quasi am Ende dieses Gesprächs. Und fand ich sehr interessant.
Ich lasse das unkommentiert. Und dann passiert was sehr Unerwartetes. Percy kommt und jetzt nicht nur Percy, sondern eben auch der Minister.
Das ist auch eklig.
Das finde ich richtig schlimm.
Ja. Und zwar also von Scrimgeour, weil ich glaube, Percy hätte da keinen Bock drauf gehabt, aber der ist halt so obrigkeitshörig, dass er dann sich da auch nicht dem widersetzen kann und wird dann quasi so hingeschliffen. Und Scrimgeour nutzt ja auch seine Macht so dementsprechend aus, weil er weiß, okay, mit Percy kann man sowas ja machen. Und wenn das dann, also das ist schon.
Das ist schon richtig. Und Molly hat ganz viele schwache Momente in diesem Kapitel, aber da tut sie mir furchtbar leid, weil sie sich ja einfach nur freut. Sie umarmt Percy, sie gibt ihm, glaube ich, einen Kuss auf die Wange und vom Lesen her wird es halt deutlich, er lässt es halt über sich ergehen, aber er freut sich jetzt nicht wirklich. Ne? Und das tut mir so leid und das bricht mir so doll das Herz, weil bei ihr offensichtlich der Eindruck erweckt wird, dass Percy seine Familie halt sehen möchte. Ich glaube, Scrimgeour sagt ja auch, ich will nicht stören, ich wäre ja gar nicht hier, wenn Percy sie nicht alle so gern besucht hätte. Und dann sagt sie nur, oh, Percy, und na, und will ihm wieder einen Kuss auf die Wange geben und so. Und das tut mir so leid.
Vor allem, was kann denn irgendwie das Ministerium da in der Einöde irgendwie zu tun haben, dass man mit Scrimgeour und dem Assistenten da hingehen muss?
Ja. Es ist so offensichtlich, aber ich glaube, das ist dann die Liebe eines Elternteils und die Hoffnung, dass man wieder zueinander findet und so. Ich finde das ganz, ganz, ganz traurig.
Das spielt sehr mit den Emotionen von Familie Weasley und vor allem von Molly. Also man hat ja auch das Gefühl, dass Arthur so ein bisschen zurückhaltender ist. Bei ihm ist es ja generell so, dass er ihn ja auch auf der Arbeit dann doch öfters sehen wird, was ja auch hart ist. Also das ist schon
übel,
also der
ne?
wird da, glaube ich, auch schneller hintergekommen sein, dass Percy jetzt hier nicht aus freien Stücken ist.
Ja, ich denke auch. Und zum Glück hat zufällig Harry gerade gar nichts mehr auf dem Teller und ist ja schon fertig mit Essen. Also im Gegensatz zu allen anderen, bis auf Ginny, George und Fleur. Der junge Mann, der kann mir doch mal den Garten zeigen. Dann können sie hier sich mal kurz so auf den neuesten Stand bringen als Familie. Ist offensichtlich, dass der was will. Und dann reagiert Harry ja super schlau, also er geht halt mit und lässt Scrimgeour einfach reden. Und das ist das Beste, was du machen kannst. Das ist so eine gute Methode, wenn du weißt, eine Person will was von dir und du ihr aber kein Futter liefern willst, die dann einfach sprechen lassen. Er schweigt halt, ne, und wartet immer ab oder macht nur ja, nein, und lässt ihn richtig gut auflaufen und deswegen muss Scrimgeour halt im Prinzip alles von sich aus preisgeben. So. Das finde ich ziemlich schlau.
Ich finde es aber auch, also das ist jetzt nämlich der Punkt, wo ich am Anfang von unserer Besprechung gesagt habe, okay, ich weiß nicht, wie realistisch das jetzt hier alles ist, weil Harry, finde ich, ist zu erwachsen. Also, oder in seinem, in, wie er diese Situation handelt, das ist so, also ich wäre mit 16 garantiert nicht so weit gewesen, so irgendwie mit jemandem zu reden. Ich habe natürlich jetzt auch nicht diese Erfahrung, die Harry in den vergangenen Jahren mit allen möglichen Leuten gemacht hat, die hätte ich da ja auch nicht gehabt. Trotzdem finde ich, ist das hier nochmal so ein anderer Skill, den er bisher auch noch nie irgendwie erprobt haben könnte. Also, weil das ist ja wirklich so was Kommunikatives, was er eigentlich noch nie, also er hat ja sich eher im Kämpfen oder so behaupten müssen. Und da auf einmal ist der so gefühlt 10 Jahre älter und ist so sehr abgeklärt und sehr schlau und sehr bedacht. Und ich finde, dieses abgeklärte, schlau und bedachte, das war in den vergangenen 5 Büchern nie ein Charakterzug von Harry. Der war immer unüberlegt und überstürzt und hat sich irgendwie verleiten lassen. Und dann mussten dann irgendwie die Freunde kommen, die den wieder in die richtigen Bahnen lenken. Und ich finde auch in diesem Buch war das eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt auch der Fall, dass Harry immer überstürzter gehandelt hat als alle anderen Leute um ihn herum. Und deswegen finde ich das, also ich finde das eine ich finde das ist wirklich jetzt hier so eine Szene, wo man das liest und dann am Ende sagt, ja Mann, dem hast du es jetzt gegeben, Harry, ganz, ganz großes Tennis. Aber trotzdem, es ist sowas, wo ich denke, das kommt jetzt hier ein bisschen zu überraschend, diese Charakterentwicklung, die kommt aus dem Nichts.
Ich glaube, also ich habe mir da vorher auch schon Gedanken drüber gemacht und ich verstehe, was du meinst. Ich finde schon, dass im Verlaufe dieses Buchs man auch bei Harry eine Entwicklung mitbekommt, dass er nicht mehr ganz so schnell so reagiert. Und ich finde das nicht so krass unwahrscheinlich, für mich persönlich. Also gut, ich meine, Buch 1 bis 4 war ja auch nochmal deutlich jünger und ich finde so mit 15 ist langsam dann so ein Moment erreicht, wo man dann irgendwie, also das ist ja auch von Person zu Person unterschiedlich, aber so 14, 15 finde ich ist einfach weg von Kind und dann so richtig Teenager und dann ja eben auf dem Weg zum Erwachsenen. Jetzt war er ja 15 in Band 5 und da war er ja aber durchgehend missverstanden von der gesamten Welt und deswegen war er ja sehr wütend und impulsiv und das ist grundsätzlich auch ein Charakterzug von ihm. Ich finde, dass er aber durch diese ganzen Sachen, die er durchgemacht hat und durch vielleicht auch, und wenn es unterbewusst ist, Beobachten zum Beispiel von so einem Dumbledore oder so, dass er da vielleicht dann doch was mitbekommen hat und dass irgendwie, dass da irgendwas im Busch ist. Und das vielleicht auch mit ihm zu tun hat, das hat er ja sowieso schon vorher vermutet. Also ich glaube, dass diese Strategie, die Scrimgeour jetzt fahren will, dass die für ihn jetzt nicht so ganz komplett völlig überraschend kommt. Das ist sicherlich auch hilfreich. Und insgesamt, finde ich, hat Harry einfach eine starke Charakterentwicklung innerhalb dieses Buchs, was man ja auch in dem Umgang zum Beispiel mit Ron und Hermine merkt. Also dass er da sehr viel deutlicher ist in dem, wie er Dinge sieht auch zum Beispiel Ron ja ein sehr deutliches Feedback zwischendurch auch mal gibt, was auch so sein sollte.
Ja, aber trotzdem, also ich finde, gerade wenn er ja jetzt hier mit so einem Berufspolitiker redet, das ist halt was anderes. Also die sind ja auch, also man wird sich ja jetzt wir beide würden uns ja wahrscheinlich jetzt nicht auf eine Diskussion mit einem Berufspolitiker einlassen, weil man weiß, man kann nur aufgrund dieser ganzen Rhetorikseminare kann man eigentlich nur den kürzeren ziehen, weil die ja auch, also das ist ja deren Job zu reden, zu argumentieren und dann auch irgendwie sich gut darstellen zu lassen dabei.
Ja.
Und deswegen, ich habe halt dieses Gefühl, dass eigentlich Harry in diesem Gespräch nicht so sehr gewinnen kann, wie er es tut.
Aber im Prinzip will Scrimgeour was von ihm. Also Harry ist, was das betrifft, in der mächtigeren Position, weil er kann ja oder nein sagen, wie er lustig ist. Und Scrimgeour muss sich ihm eigentlich irgendwie anbiedern schon fast. Also er will ja auch etwas von Harry, was außerordentlich ist. Also das ist ja nichts, keine Ahnung, kannst du hier mal ein paar Autogrammkarten unterschreiben oder weiß ich nicht was, ne? Oder pass auf dich auf, Junge, sondern das ist ja wirklich, ich möchte dich fürs Ministerium einspannen und du sollst hier eine Rolle für mich spielen. Und da ist Harry natürlich schon in einer ziemlich guten Position.
Ist es natürlich auch bezeichnend, ne, wenn die letzte Hoffnung von Es ist natürlich auch sehr bezeichnend, wenn die letzte Hoffnung vom Ministerium es ist, Harry irgendwie als Maskottchen einzuspannen. Ja. Ne? Das ist natürlich auch eine Verzweiflungstat jetzt hier. Mhm. Und deswegen, ja, verstehe ich schon deinen Punkt. Ich finde es trotzdem, dass Harry zu souverän ist.
Mhm.
Also auch wenn wir jetzt in den vergangenen Kapiteln so ein bisschen diese neue Rolle von Harry zwischen Hermine und Ron kennengelernt haben, wo er einfach auch die Reden hat lassen, das hast du gut, glaube ich, vorhin gesagt, das war mir so nicht mehr so bewusst im Kopf, aber auch da finde ich trotzdem, das sind Levels, also ich finde das jetzt hier, ich finde es zu gut, wie Harry das macht. Also das ist natürlich ein cooler Moment, ne? So gerade, glaube ich, wenn du als Teenager dir das dann durchliest und dann sagst, ey, Harry zeigt es ihm jetzt. Das ist, glaube ich, da gehst du richtig aus dem Kapitel mit so einem Hoch raus. Aber ich finde, realistisch gesehen ist es zu gut.
Mhm. Ich finde aber auch Scrimgeour zu unsouverän. Also unabhängig von Harry ist er nicht souverän in dem, was er tut. Und da ist vielleicht, also Harry hat ja, glaube ich, zu Beginn oder so des Buchs hat er ja mal so gedacht, ja, ich weiß, warum die ihn jetzt genommen haben. Das ist so quasi so ein Kämpfer.
Ja.
Ne? Also der zeigt jetzt hier, wir gehen dagegen an. Ich bin so ein starker Typ. Und vielleicht ist seine Stärke dann ja auch eher in diesem sehr aktiven.
Ja.
Genau. Und das hier ist ja aber so ein bisschen so strategisch. So, und so dieses Berufspolitiker, was du sagst, also so ein bisschen irgendwie jemanden irgendwo hinführen. Eher, ne? Ja, deswegen, aber ich weiß trotzdem, was du meinst, weil das ist zumindest jetzt so der erste Moment, wo Harry eigentlich, ich würde sagen, anstandslos, souverän und schlau reagiert. Und das kennt man von ihm bisher häufig noch nicht so. Und das sage ich, obwohl ich eine Harry-Verfechterin bin.
Ja, es ist natürlich auch interessant, dass, dass Scrimgeour ihn ja damit bestechen möchte, dass er ohne Probleme Auror werden könnte, wenn er ihm jetzt hilft. Was ja auch eigentlich auch für das, also das wird ja Harry auf lange Zeit überhaupt nichts nutzen eigentlich, weil alle würden immer sagen, naja, also er hat sich schon nicht verdient gehabt eigentlich.
Ja,
ne?
Ja. Und irgendwie auch da, ich weiß nicht, also er hätte ja bestimmt auch mit vielen Menschen sprechen können, die Harry kennen. Und ich vermute, dass die meisten, die Harry kennen, auch gesagt hätten, naja, also so bestechlich ist er jetzt vermutlich eher nicht. So, also wenn, dann muss man den mit Emotionen irgendwie kriegen. Er wird einfach unterschätzt
von Scrimgeour, ne?
Total. Ja, voll. Ja, das finde ich ultra spannend. Also es gibt ja so ein paar Dinge, die in dem Gespräch aufkommen. Also zum Beispiel ja auch, dass Umbridge dann auch da ist. Na, und dass sie, wie
das
doof.
Ist natürlich der Sargnagel, ne?
Ey, dass sie ihm gesagt hat, dass Harry eben Auror werden möchte. Und das kann er also wirklich nicht als Argument bringen. Auch von Umbridge einfach total Banane. Da hätte sie vielleicht sagen sollen, würde ich jetzt nicht erwähnen, dass es von mir kommt, weil wir hatten jetzt nicht so das gute Verhältnis. Aber das würde dann ja auch wieder gegen sie sprechen. Also es ist war alles jetzt insgesamt nicht ganz so gut gelöst. Und ganz am Anfang kommt ja eben auch, dass, also er sagt, ja, wussten sie denn überhaupt, dass ich sie auch schon mal kennenlernen wollte? Und dann sagt Harry, nee. Und auch wieder einfach nur, nein. Damit er halt wieder ins Erklären kommt. Ne? Und dann fängt er ja auch an und sagt, ja, Dumbledore, der wollte das halt auch irgendwie nicht. Und deswegen bin ich jetzt auch gar nicht an sie rangekommen. Dann ist ja klar, dass er deswegen jetzt zum Fuchsbau gekommen ist, weil er anders nicht an Harry herantreten konnte. Und auch da kann ich mir vorstellen, das ist ja auch was, Harry vertraut Dumbledore ja zu 100%. Und deswegen diese Tatsache, dass Dumbledore Harry vor Scrimgeour schützen wollte, ist ja auch schon wieder sowas, wo die Alarmglocken losgehen sollten, so, oh, okay, jetzt muss ich aufpassen. Also, das hat Scrimgeour nicht, das hat er nicht schlau gemacht, muss ich sagen.
Ja, ja auch, schon, also ich finde irgendwann überspannt Harry auch den Bogen ein bisschen, weil er dann mit seiner Hasstirade über Politiker anfängt und sagt, naja, ihr Leute seid ja alle gleich. Das finde ich, also das ist dann halt auch wieder zu viel des Gutens und dann auch sagt, naja, also der Letzte, der sich in Hogwarts einmischen wollte, der ist jetzt nicht mehr Minister, wo man auch denkt, so ja, da muss man jetzt vielleicht auch aufpassen, Harry. Also das ist jetzt, ne?
Man, ist schon ein bisschen sassy, Harry.
Man kann ihm natürlich zugute halten, er ist halt 16, ne? Ja. Aber trotzdem, da muss man, ich finde, das ist dann auch schon so ein bisschen zu weit. Er setzt sich natürlich dann auch nochmal für Stan ein, was natürlich auch ganz gut ist. Und dann sagt ja auch Scrimgeour, okay, sie sind wirklich durch und durch Dumbledores Mann. Und dann sagt ja auch Harry einfach nur ja. Und dann ist auch alles vorbei.
Ja. Das ist emotional. Ja. Ja, finde ich gut. Ach ja, und hier auch noch dieses ich soll keine Lügen erzählen. Also das hat er jetzt natürlich auch noch.
Ja.
Also das ist dann schon wieder Wut-Harry, der so ein paar Dinge sagt, die dann ja wieder sehr in-Character sind. Also dass er da nicht komplett cool ist nach außen, sondern doch ab und zu.
Aber das ist natürlich auch eine starke Geste, ne? Wenn du auch noch diese Narbe quasi hast und sagst, naja, ja, das habe ich jetzt hier aber gelernt von Umbridge. Und
also das hätte auch, das ist schon sehr dramatisch alles, aber auch, also mich unterhält es sehr gut. Ich mag dieses Gespräch enorm gern. Und ich kann ja auch Scrimgeour verstehen. Also ich verstehe schon, was hinter dieser Strategie steckt. Aber ja, generell das Vorgehen da vielleicht einfach Leute einzusperren und das verneint er ja jetzt auch nicht wirklich, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass er sagt, nee, das ist immer noch ein wahnsinniger Verdacht, dass Stan jetzt beispielsweise eben ein Todesser ist, ne?
Ja, ja.
Es ist schon sehr schwierig, finde ich, was da so abgeht. Ja, aber ich würde auch in der Zeit einfach gar nicht gerne Ministerin sein wollen. Muss ich auch sagen. Wäre ich jetzt nicht so der Typ für. Aber ich würde ihm vielleicht auch nicht so eine Strategie vorlegen, dass er auf so einen 16-Jährigen
dass da seine ganzen
zugehen
Hoffnungen
sollte. Ja.
Irgendwie beruhen sollten.
Genau.
Das ist jetzt, ja, das ist ja schon mal der erste
machen,
Punkt.
Denke ich auch. Ja, genau. Nun gut. Ja. Und ich meine, ja, dann geht er einfach. Ist mir so auf Wurst. Dann haut er auch einfach ab, Harry. Geht er zurück ins Haus. Das ist halt das Kapitel. Ich mag es gerne. Es ist kein typisches Weihnachtskapitel und trotzdem ist es ein gutes Kapitel.
Ja, genau. Also gerade so das Ende, also so Enden generell sind ja eigentlich immer ganz wichtig, um irgendwie einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und das Ende, das ist ja wirklich, das endet ja auf so einem richtigen Hoch, wo man wirklich für Harry rootet und ihm auch zujubelt eigentlich, weil er das so souverän gemacht hat. Ich finde es halt ein bisschen zu souverän für ihn, aber trotzdem ist es, also man freut sich, das zu lesen.
Mhm. Ja. Kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Da ist eine Frage von Hendrik zum Film. Ich weiß leider nicht, was für eine Szene er meint. Und ich habe Angst, dass es irgendwas Wichtiges sein könnte, was spoilert. Deswegen lasse ich es weg. Felix möchte wissen, was gibt es bei euch an Weihnachten zu essen?
Oh, das ist bei uns ganz unterschiedlich. Also es gibt bei uns gar nicht so ein einheitliches Essen. Das hängt auch immer vor allem damit zusammen, mit welchen Familienteilen man feiert. Weil wir eine recht große Familie haben. Also so Klassiker sind natürlich Raclette oder Fondue, das sich dann zwischen Silvester und Weihnachten immer abwechselt. Es gibt aber auch zum Beispiel, weil wir eine recht große internationale Familie auf einer Seite haben, dass dann irgendwie jeder oder jede kleinere Familie dann irgendwie so ein bisschen was zu essen kocht. Und am Ende hat man da 3 verschiedene Essensarten und Gerichte und jeder nimmt sich dann einfach so viel, wie er möchte. Mm. Also das ist bei uns sehr durchmischt.
Cool.
Wie ist bei dir?
Wir sind ja immer nur mit der Kernfamilie so und Sauerbraten.
Ah ja.
Gebe ich vor. Schmeckt halt aber
klar,
auch eine. Das gibt's dann,
der Dirigent.
Gibt's dann, gibt's dann halt einmal. Genau. Gibt's dann
oder
halt
General,
einmal im Jahr.
Je nachdem, auf welcher Familienseite man steht anscheinend.
Aha. Wir lieben das. Also tatsächlich
Knödel
alle.
Knödel oder Kartoffel?
Knödel. Ja. Und in die Soße vom Sauerbraten kommen natürlich auch Printen, ne?
Kein Schwarzbrot.
Werden dann. Nee, gibt's das? Ich kenn's nur mit Printen.
Also auch, oder halt Sauerbraten aus Pferdefleisch oder?
Mhm. Nee, ich glaube, das gibt es okay. hier in der Region so. Also hätte ich zumindest noch nicht gesehen. Nee. Ja, habe ich schon wieder Bock. Mutti, los geht's, nech? Gut. Franzi möchte wissen, habt ihr schon mal ein für euch peinliches Weihnachtsgeschenk wie Ron bekommen? Nee, ich glaube nicht.
Nö, habe ich auch nicht.
Nee. Mara fragt, wie hat Dolores es zurück ins Ministerium geschafft? Ja, wie das halt häufig so ist, ne?
Ich glaube, die war ja nie draußen. Also das ist ja der Punkt.
Und
einmal im Laden drin, schwierig rauszukommen.
Ja, und es gibt ja nun mal auch Leute, die einfach für ihr Verhalten keine Konsequenzen fürchten müssen. Und ich glaube, so, das ist da jetzt in dem Fall auch einfach so. Vertraut ihr Dumbledores Urteil?
Ja, du hast ja vorhin gesagt, Harry vertraut ihm zu 100%. Würde ich sagen, naja, 100% auch nicht. Vielleicht so 98, ja. wegen ja. Snape. Ja. Das ist ja immer ja. noch so sein, sein rotes Tuch. Aber ja. ich glaube, das Buch ist so geschrieben, dass man Dumbledore einfach vertrauen kann, vertrauen sollte. Weil er ja irgendwie gefühlt schon die Person ohne Makel ist und die immer richtig liegt. Fertig. Achso.
Mhm. Sebi schreibt, der Streit muss wirklich ernst sein, wenn Hermine sogar mal bei ihren Eltern bleibt.
Ja.
Oh Gott, das ist so schrecklich, ne? Ja, so. Und jetzt springe ich noch kurz. Ja, ne?
Freiwillig zu den Zahnärzten.
Boah, meinst du, die haben sich richtig heftig gefreut, die Eltern? Und eigentlich sind die nur so ein Plan B?
Ja.
Oh, das ist so traurig.
Und Hermine ist auch einfach nur die ganze Zeit sauer. Sauer, traurig, verletzt. Die Eltern wollen die ganze Zeit irgendwie so versuchen, sie aufzuhalten, ja. irgendwie was Schönes zu machen. Hermine hat keine Lust da drauf.
Oh Gott.
Blockt alles
hey, Schatz,
ab.
Was,
möchte nur
was
im Zimmer sein, weint.
Ja.
Fertig.
Lass mich in Ruhe. Mein dann, Gott. Oh Gott.
Und abends sagt sie nur, und ich muss hier sein.
Oh mein Gott. Das ist so traurig. Nein, die freut sich bestimmt ganz doll. Und es ist schön da dann bei denen. Saskia möchte wissen, warum lässt Molly Ron und Harry so eine Aufgabe, die magisch schnell erledigt wäre, machen? Charakterbildung.
Ja, würde ich sagen. Also ist ja auch nicht verkehrt, Sachen zu machen auf eine anstrengendere Art. Und außerdem, wenn du ja so ein Haus voller Leute hast und also du willst ja auch manchmal deine Ruhephasen haben und wenn du zwei Kindern, die einfach auch dafür, also immer gut sind, ein bisschen Schabernack zu treiben, einfach sagst, okay, ihr seid jetzt hier eine Stunde beschäftigt. Ist doch auch was Schönes für so Eltern.
Stimmt. Was meint ihr? Gibt es irgendwo einen Ort, wo viele Werwölfe zusammenleben, wo Lupin sich untermischen kann? Wo könnte das sein, beziehungsweise wie sieht es dort aus?
Ja, im Düsterwald, ne?
Ja, oder? Lapusch, klar. Das waren die Fragen und Anmerkungen. Kommen wir zu Top und Flop. Vielleicht haben wir dieselben. Ich habe Harry.
Achso, da habe ich Lupin.
Oh, ja, der ist auch gut, aber ich habe jetzt Harry
genommen,
weil... Das ist
mein Mitleidstop. Ich habe selten Mitleidstops, aber dieses Mal habe ich einen.
Oh, krass. Und weil ich habe die ja regelmäßig, das hätte schon gut zu mir gepasst jetzt.
Hast du auch eigentlich
jetzt,
nicht
ne?
mehr.
Nee, es ist schon eine Zeit lang her, ne? Wird mal wieder
ja,
Zeit. Wann taucht Neville auf?
Neville war schon lange nicht mehr irgendwie... ja,
genau.
Hat es schon lange nicht mehr draufbekommen.
Ja,
aber, also, Lupin,
aber mein Boy Harry...
Na. Ja, Lupin opfert sich ja auch für
ja.
das Große... Er geht ja wirklich in eine Situation rein, wo es ihm richtig, richtig schlecht geht und richtig mies und wo ja auch so viel Groll gegen alle oder gegen vor allem Greyback dann eben herrscht.
Ja.
Das ist, glaube ich, ist ein großes Opfer und deswegen habe ich Lupin genommen.
Mhm.
Ist nicht nur Mitleidstop.
Ja, er ist auch ein guter, ja. Flop? Rufus. Rufus.
Ja, ich habe auch zwischen Scrimgeour und Molly so ein bisschen hin und her geschwankt. Weil ich finde halt auch so, wie Molly zum Beispiel mit Fleur umgeht, finde ich jetzt nicht so dolle. Aber ich glaube, Scrimgeour überwiegt dann trotzdem.
Ja, weil der nicht nur zu Hause sich gerade richtig bescheiden verhält, sondern das ist insgesamt nicht so typisch.
Ja, der ist halt scheiße gegenüber Familie Weasley, er ist scheiße gegenüber Percy, er ist scheiße gegenüber Harry und alles. Also das ist schon, ist ein verdienter Flop.
Ja. So, und was passiert im nächsten Kapitel, das da heißt, eine getrübte Erinnerung?
Ja, sie hört sich wieder sehr stark nach Denkarium an und nach einem Denkarium-Kapitel. Bin ich sehr gespannt. Also wahrscheinlich wird man nochmal sich irgendwie eine Erinnerung einverleiben. Ist natürlich auch interessant, wie es dann weitergeht mit Ron und Hermine, ob die jetzt nach ein paar Tagen räumlicher Trennung vielleicht wieder ein bisschen mehr zueinander finden, muss man mal abwarten. Aber bin ich schon sehr gespannt darauf, wie das dann nächste Woche wird.
Ja, bis dahin könnt ihr uns gerne folgen, wie immer. Ihr könnt uns, wenn ihr möchtet, unterstützen über Steady oder eben zu diesen Rabattaktionen auch gerne über Spreadshop. Und bewertet uns, das wäre ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Empfehlt uns weiter, das wäre ein noch größeres Weihnachtsgeschenk. Und dann hören wir uns nächste Woche.
Bleibt Patrick.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.